Guten Morgen und herzlich willkommen zur 54. Podcast-Folge zum digitalen Agrarbüro. Und ich möchte gerne direkt mit einer Story starten, weil mir letztens was so Witziges passiert ist. Und zwar war ich bei meinem Nachbarn, also der ist letztens zum dritten Mal Vater geworden und habe ihm dann gratuliert. Und dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen, also haben so ein bisschen gequatscht, wie das Kind heißt, wie die Geburt war und so weiter, also was man halt so für Fragen stellt, ne, oder was man dann auch für sich vielleicht gerne teilen möchte. Und dann, dann hatte er gesagt, ja, ich habe letztens Kartoffeln gewaschen und habe die auf Zeitungspapier gelegt und habe dann die Kartoffeln, als sie trocken waren, runtergetan und habe dann auf der Zeitung ein Gesicht gesehen, wo ich dachte, ach, das kenne ich doch. Und dann bin ich zu meiner Frau und habe gesagt, hey, ist das nicht Julia? Und dann sagte sie, ja klar, das ist Julia. Und dann hatten die da wohl eine Zeitung von März mit einem Artikel von mir und hatten mich da entdeckt. Also total witzig, was man da manchmal so für zufällige Entdeckungen hat oder halt auch so für Zufälle, dass die jetzt genau diese Zeitung unter ihren Kartoffeln hatten. Und das ist ja schon, März ist ja schon ein bisschen her. Und auch genau in dem Sinne ja in die Richtung gedreht. Hätte ja auch die andere Seite sein können. Also ich fand das irgendwie echt amüsant und fand das auch cool, dass er mir das so erzählt hat. Aber so ist das, ne? Also das ist natürlich immer wertvoll und wichtig, auf mehreren Kanälen aktiv zu sein. Das sage ich ja immer wieder. Und dann entdecken einen halt auch mal die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Situationen. Also echt cool. Ja, worüber ich heute sprechen möchte, ist über meinen Weg in die Selbstständigkeit. Auch da kommen tatsächlich öfter mal Fragen und ich habe gedacht, es sind jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Zuhörer dazugekommen und viele kennen vielleicht noch gar nicht so meinen Weg oder meine Entwicklung und ich dachte, darüber möchte ich diese Folge einfach mal sprechen. Also ich starte jetzt einmal in meiner Kindheit, also weil die Frage auch oft kommt, wieso Ordnung, wieso Büroorganisation, wieso Landwirte. Also erstmal allgemein, ich war schon als Kind ein sehr ordnungsaffiner und strukturierter Mensch. Also ich habe das wirklich von Geburt auf schon immer gehabt, dass ich Chaos als irgendwie stressig empfand. Und Ordnung war für mich immer sowas Normales wie für andere Essen oder auf Toilette zu gehen. Also Ordnung gehörte für mich einfach komplett mit zu meinem Alltag dazu. Und das war dann so, dass ich das dann immer weiterentwickelt habe. Also in der Kindheit ist das ja immer noch so, da sagen die Eltern, ach, das ist jetzt vielleicht nur eine Phase und das ändert sich vielleicht ja auch wieder. Aber ich muss sagen, auch als Jugendlicher war ich jetzt nie wirklich chaotisch. Also ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang probiert, unordentlicher zu sein, weil ich halt auch öfter, also früher gab es doch so diese Trash-TV-Formate mit Mitten im Leben und Familien im Brennpunkt, oh Gottes Willen, das habe ich mir da immer angeschaut. Und da waren dann teilweise auch so Jugendliche und die hatten halt voll das unordentliche Zimmer. Und ich dachte immer, ach krass, dass die so leben. Also irgendwie habe ich das auch immer so ein bisschen bewundert, dass die dann diese Unordnung auch für sich so aushalten, in Anführungsstrichen, und dass sie da natürlich auch zurechtkommen und sagen, ich finde irgendwie alles wieder und habe dann Überblick. Weil für mich war das immer so, sobald Unordnung war, hatte ich auch Unordnung im Kopf und dann war das für mich irgendwie schwer rauszufinden, wo wirklich jetzt was liegt und so weiter. Und ich hatte auch immer gedacht, diese ganze Zeit zum Suchen will ich irgendwie nicht aufwenden, sondern ich habe immer auch gern alles direkt so an seinem Platz. Und dann habe ich aber früher auch schon digital meine Bilder immer sortiert. Also als ich jugendlich war, kamen so langsam die Smartphones, also so mit 15, 16. Und dann hat man halt erstmal das total cool gefunden, dass man halt SMS schicken konnte und MMS, also mit Bildern. Und irgendwann gab es dann WhatsApp und dann gab es noch die Möglichkeit, sich halt selber auch mit dem Handy zu fotografieren. Und das war irgendwie alles so viel Neues, was unheimlich cool war. Weil klar gibt es Kameras ja schon seit Ewigkeiten, aber dass man wirklich endlos viele Bilder so von sich machen kann und das nicht durch irgendeinen Film mit 36 Bildern begrenzt ist, das war sehr ungewohnt. Und das war natürlich, also dann hat sich natürlich die Menge der Fotos bei mir auch vermehrt, aber es war nie so eine richtige Masse. Also ich hatte immer einen sehr guten Überblick, ich habe immer alles auch direkt einsortiert, auch immer gut gesichert. Also ich hatte auch noch nie einen Datenverlust und da bin ich auch echt sehr dankbar für. Und dann hat sich das Ganze im Prinzip weiterentwickelt. Ich habe dann so mit 19, nee, mit 17 meine erste Ausbildung gemacht. Genau, die ging, bis ich 19 war, also 2 Jahre. Im Bereich Wirtschaftsinformatik, also als kaufmännische Assistentin für Wirtschaftsinformatik, habe dann auch nebenbei noch Fachabitur gemacht. Habe ich jetzt nicht total, ja, ich sag mal, optimal abgeschlossen. Also es war jetzt kein krasser Notendurchschnitt, aber ich habe es halt einfach so mitgemacht, weil es halt nur mit ein paar Zusatzstunden verbunden war. Und da habe ich gesagt, hey, das kann ich auf jeden Fall direkt ja dann mit sozusagen als Abschluss mitnehmen, ne? Das ist ja dann auch mal ganz schön. Ja, das war eine rein schulische Ausbildung. Also da war ich zwar, also ich hatte mal Praktika gemacht, aber ich war jetzt nicht aktiv noch parallel in einem Betrieb. Und da war es so, dass wir da ja auch unterschiedliche Lernfelder hatten. Also das war ja schon so eine Stufe mehr mit dem ganzen Stoff, den man hatte, mit den ganzen Lernfeldern und den Materialien, also mit den Büchern, Arbeitsblättern und was man sich selber halt auch so an Notizen gemacht hat. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, da muss ich mich ja jetzt irgendwie mal sortieren und mal gucken, wie ich da am besten zurechtkomme. Und damals, also als auch so die Smartphones kamen, kam so ganz langsam so dieses mit, also da gab es ja auf den Smartphones dann Touch und das gab es dann irgendwann auch mit Tablets und so. Und dann hatten auch schon mehrere ein Tablet gehabt oder ich hatte damals ein Netbook. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist im Prinzip wie ein ganz kleiner Laptop. Also ein Laptop hat in der Regel so 15 bis 17 Zoll. Und das Netbook, was ich jetzt hatte, hatte, glaube ich, 12 oder 10, also es ist relativ klein gewesen. Und das war von der Funktion genauso wie ein PC, aber wirklich, also wie ein Laptop, aber halt nur kleiner. Und die gab es früher sehr oft. Da war auch, also da gab es auch keinen Touch auf dem Display und da war auch die Tastatur ganz fest an dem Display dran. Also es war nicht so, dass man irgendwie die Tastatur und das Display so abtrennen konnte. Das habe ich ja jetzt hier bei meinem Surface, sondern das war wirklich fest miteinander verbunden. Und das habe ich dann immer mitgenommen und habe dann teilweise auch mal ein bisschen was mitgetippt und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen und habe gesagt, wieso scanne ich nicht einfach alles, was ich bekomme, ein? Also es gab damals nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bekomme es direkt in digitaler Form, weil soweit waren tatsächlich die Lehrer noch nicht. Aber ich habe dann gesagt, hey, immer wenn ich eh nach der Schule Hausaufgaben mache, ich hatte früher meinen Schreibtisch bei meinem Vater im Arbeitszimmer, also die standen so gegenüber voneinander, mit der langen Seite im Prinzip aneinander. Und habe dann gesagt, hey, wieso mache ich denn nicht einfach mal, also scanne ich nicht einfach mal alles ein und erschaffe mir eine digitale Ablage. Und dann habe ich ja alles auf dem Netbook. Und das Netbook wird ja nur, weil mehr Daten darauf sind, nicht schwerer. Aber mein Rucksack wurde immer schwerer. Und früher hatte man ja teilweise noch diese Taschen, die man so auf die Schulter getragen hat, diese Schultertaschen von Eastpak oder so. Und das war echt die Hölle, wenn du da irgendwie da mehrere Bücher und einen Aktenordner oder sowas drin hattest. Das waren dann so richtige Schinken. Und da habe ich gesagt, nee, ich mach das jetzt, also leg das jetzt alles digital ab. Und ich habe mich dann wirklich jeden Tag nach der Schule hingesetzt und eingescannt. Und das war super viel Arbeit, weil damals also mein Vater hatte nicht diesen Scanner wie heute, wo man halt die Dokumente oben reinlegt und dann werden die so durchgezogen. Also mit diesem automatischen Einzug. Sondern er hatte einen Scanner, also diesen Flachbettscanner. Das ist immer ein Scanner, wo ich bei jedem Kunden, der den hat oder mir davon erzählt, sage, schmeiß den weg. Also tu den weg, den brauchst du nicht mehr, weil das ist echt, ja, einfach nur nervenaufreibend. Ich meine, gut, man kann den für Fotos nehmen oder für Sachen, die man ja auf dieses Vorlagenglas legen muss, aber mittlerweile haben ja die normalen Scanner auch so ein Vorlagenglas, also Flachbettscanner braucht man eigentlich gar nicht mehr. Naja, und dann war es so, dass ich also alles darüber eingescannt habe und es hat sehr lange gedauert. Also es war so, dass ich da wirklich, also nee, ich will jetzt nicht sagen stundenlang, aber es hat schon eine gewisse Zeit gedauert, bis ich dann alles digital hatte, weil halt das Scannen an sich relativ langsam gedauert hat und weil ich ja jedes Blatt einzeln einscannen musste. Also das war ja super viel Arbeit. Und naja, dann habe ich mir auch erstmal Ordner angelegt, also für jedes Lernfeld einen Ordner und habe gedacht, ja, so habe ich das schön unterteilt, wenn wir mal eine Klausur schreiben oder auch als dann die Prüfungen anstanden, habe ich einen guten Überblick. Und dann war es so, dass dann in der Klasse so ein bisschen über mich geredet wurde. Also es waren jetzt in dem Sinne keine Lästereien oder kein Mobbing, das wäre jetzt zu weit, aber es war schon so, dass die so ein bisschen mich komisch angeguckt haben und dann gesagt haben, ja, wieso scannst du das ein? Wir brauchen das doch in Papierform und was willst du damit und dies und das. Und dann habe ich halt gesagt, ja, für mich ist das doch viel einfacher. Ich habe doch alles jetzt hier schön an einem Ort und in einem Format vorliegen und muss nicht irgendwie noch zu meinem PC, der ja auch ein Grundgewicht hat, noch irgendwie Bücher und Akten mitnehmen oder Mappen. Und es konnten halt viele nicht nachvollziehen. Und dann war es aber tatsächlich, also witzigerweise am Ende der Ausbildung so, dass dann mehrere gesagt haben, ja, kann ich das alles haben? Kannst du mir das auf den Stick geben und dies und das? Und das Problem ist halt, dass ich damals mit 19 noch nicht das Selbstbewusstsein hatte, einfach mal zu sagen, nee, mach deinen Scheiß selbst. Ich habe jahrelang hier jeden Tag eingescannt, damit ich diese Ablage habe. Und du willst das jetzt einfach alles mal eben so für lau haben. Also die haben mir jetzt auch kein Geld oder so dafür angeboten und ich finde schon, dass das Geld wert ist, weil das unfassbar viel Arbeit zu dieser Zeit war. Also es war 2012 und da war das einfach noch nicht so gängig, dass man alles digital vorliegen hatte. Und naja, ich habe es dann aber irgendwie mit so einem Zähneknirschen dann einfach mehreren auf einen USB-Stick gezogen und ich hätte, also jetzt im Nachhinein ärgere ich mich total drüber, weil ich hätte definitiv was sagen müssen, weil das geht gar nicht, dass ich denen das einfach so gegeben habe, weil das einfach super viel Arbeit war. Naja, aber gut. Dann bin ich in die zweite Ausbildung gekommen, also habe noch eine Ausbildung gemacht als Raumausstatterin. Das war dann eine betriebliche Ausbildung und da war ich, also ging ganz normal 3 Jahre, da war ich in 2 Betrieben in diesen 3 Jahren. Also ich hatte einen kleinen Wechsel gehabt, weil der eine Betrieb einfach von der, ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber vom Klima und von gewissen anderen Umständen nicht für mich so, ja, ich sag mal, angenehm war, dass ich gesagt habe, ich möchte da weiterarbeiten. Ich wollte aber die Ausbildung auch nicht abbrechen, deswegen habe ich dann gewechselt. Es war so ein bisschen vom Regen in eine Traufe. Der zweite Betrieb war auch nicht der Wahnsinn, aber im Endeffekt habe ich die Ausbildung abgeschlossen, das ist das Wichtigste, und habe es halt einfach durchgezogen. Und da habe ich auch alles digitalisiert und das hat tatsächlich auch keiner gemacht. Wir waren eine sehr kleine Klasse, also wir waren nur 8 Personen, also das war echt heftig, das habe ich auch noch nie irgendwo gehört oder gesehen, dass es so wenig Leute in einer Klasse sind. Und wir hatten ein total gutes Verhältnis untereinander. Und waren 7 Mädchen und ein Junge. Und was ich total witzig fand, war, dass wir 4 Linkshänder und 4 Rechtshänder waren. Und normalerweise sind ja die Linkshänder immer ganz stark in der Unterzahl, aber wir waren schon nur so wenig und dann war das einfach wirklich komplett in der Mitte geteilt. Also total lustig. Und ja, ich habe auch mit 2 davon, also aus der Raumausstatterausbildung, noch sehr engen Kontakt. Mit den anderen hat sich das dann einfach mit der Zeit auseinanderentwickelt, aber wir haben uns da echt richtig, also gesucht und gefunden, kann man sagen. Also in der Ausbildung waren wir alle so dicke miteinander. Wir haben auch direkt am ersten Schultag eine WhatsApp-Gruppe gemacht und da war das irgendwie dann auch so 2012, da fing das dann so langsam an, ne? Dass man dann gesagt hat, ach WhatsApp und so weiter, das ist ja richtig was Feines, also was man gut nutzen kann. Zum Austausch, aber auch um sich Daten zu schicken und so weiter. Und jetzt ist das ja total normal mittlerweile. Also jeder hat WhatsApp. Also ich kenne keinen, der es nicht hat. Und ja, da habe ich halt auch dann schon alles digitalisiert. Und dann waren tatsächlich auch wieder welche am Schuljahresende da und haben gesagt, ja, hier, du hast alles so schön zusammengeschrieben auf deinem Lernzettel, dürfen wir den haben. Und damals war ich 22 und habe dann gesagt, ihr könnt den Lernzettel haben, aber ich nehme Geld dafür. Und ich habe dann, weil ich natürlich mit denen auch eigentlich gut befreundet war und dann will man ja irgendwie kein Geld nehmen, aber ich habe da wirklich so ultra viel Arbeit reingesteckt. Also ihr müsst ja bedenken, das waren ja dann 3 Jahre, nicht nur 2 Jahre. Es war zwar nicht 3 Jahre Vollzeitschule, sondern nur 2 bis 3 Tage in der Woche, aber es war trotzdem wirklich heftig und also heftig viel Arbeit. Und dann habe ich halt gesagt, nee, da möchte ich jetzt Geld für haben. Ich habe dann 20 € genommen. Und dann haben die sogar noch am Ende gemeckert, dass da irgendwas fehlen würde auf den leeren Zetteln. Und ich dachte so ganz ehrlich, dann mach's selber. Also dann mecker mich doch nicht dafür an. Da war ich echt ein bisschen angepisst dann. Ich meine, das entwickelt sich halt immer so im Laufe des Jahres. Also ich kenne das auch von vielen aus meinem Freundeskreis oder aus dem weiteren Umfeld, dass man halt so in diesem jugendlichen Alter oder so in Richtung Erwachsenwerden, so wenn man so um die 20 ist, dass man sich dann oft viele Dinge noch gar nicht traut und dann später, ich bin ja jetzt mittlerweile 32, dass man dann wirklich so ein Standing für gewisse Dinge hat und sagt, nee, also so machen wir es auf jeden Fall nicht oder nicht mit mir. Und das entwickelt sich halt und das sehe ich halt auch bei diesen Dingen jetzt in der Schule natürlich ganz stark, ne? Ja, dann ging es weiter. Also nach der Raumausstatter-Ausbildung habe ich dann bei einem Fachmarkt gearbeitet. Also das war kein Raumausstatter, sondern das war ein Fachmarkt, der unter anderem auch Raumausstatter beschäftigt hat. Der hatte aber auch Badmöbel und ja, Maler waren da auch mit dabei. Wobei Maler sind auch Raumausstatter, weil das ist ein Teil davon. Aber genau, und Bodenleger, also die haben dann nur Maler oder nur Bodenleger gelernt und ich als Raumausstatter hatte ja ja, streichen, tapezieren, also Wandarbeiten, Bodenarbeiten, Polstertechnik und Dekorationstechnik. Das sind so die vier Schwerpunkte von diesem Job. Und dann, ich muss jetzt mal gerade echt überlegen, das ist alles schon so ewig her, 2016, genau, habe ich da gearbeitet. Ach genau, und dann habe ich 2 Jahre bei zwei Raumausstattern parallel gearbeitet. Also dann war nicht mehr so viel mit diesem Digitalen in dem Sinne. Und dann ging es zum Steuerberater und da fing dann auch langsam die Selbstständigkeit an. Also ich habe dann den Ordnungsservice entdeckt, weil ich immer schon, seitdem ich denken kann, irgendeinen Job mit Aufräumen und Ordnung und Entrümpeln haben wollte. Und ich wollte ganz früher immer gerne beim Trödeltrupp arbeiten. Also ich hatte wirklich da, ich glaube, sogar mal eine E-Mail auch hingeschrieben, weil ich habe die immer richtig bewundert, weil ich so dachte, boah, wie geil ist das denn, einfach in diese unordentlichen Haushalte reinzugehen. Also was ist das richtig Goals, ne? Also gibt doch nichts Besseres. Und dann hatte ich auch mal bei Entrümplern angefragt. Da war dann aber auch, also damals war das ja so, dass nicht so wie heute so ein starker Personalmangel da war, sondern ich musste mich wirklich echt, musste mir richtig den Arsch aufreißen, dass ich einen Job bekommen habe. Also ich habe auch bei meiner Ausbildung irgendwie 10 Bewerbungen rausgeschickt und auch nach der Ausbildung irgendwie 10, 20 Bewerbungen, dass irgendwie mich mal jemand nimmt. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt schlechte Qualifikationen hatte. Das wurde ja bei mir mit der Zeit immer mehr, sondern es war wirklich einfach, die Leute hatten alle genug. Also die haben halt gesagt, ja, wozu sollen wir dich nehmen? Wir haben genug Leute, was natürlich jetzt sich nach ja 10, 15 Jahren komplett verändert hat, der Arbeitsmarkt. Ja, und dann war ich auf jeden Fall beim Steuerberater, also nachdem ich bei den Raumausstattern gearbeitet hatte und dann hatte ich noch mal gegoogelt und habe gedacht, irgendwie Steuerberater, die Arbeit war richtig schön und angenehm, ich hatte eine super gute Bezahlung, also es hat alles, auch das Betriebsklima, die Kondition, ich hatte eine super liebe Chefin, also es war wirklich alles richtig perfekt, wo man ja sonst immer sagt, im Büro sind so viel Lästereien und schlechtes Klima und das kann ich gar nicht sagen. Also ich war wirklich, weil ich ja vom Handwerk ins Büro gegangen bin und ich war wirklich so im siebten Himmel und habe gedacht, krass, hier gibt es einfach Tankgutscheine, hier gibt es mehr Urlaub, hier gibt es mehr Bezahlung, hier gibt es einen Obstkorb und Weihnachtsgeld. Also es war irgendwie so alles mehr und gefühlt weniger Arbeit. Also natürlich mental stärkere Arbeit und mehr Verantwortung, aber es war einfach der Hammer. Also als ich 2018 beim Steuerberater angefangen habe, habe ich gedacht, das ist der Knüller, also da bleibe ich mein Leben lang. Naja, und jetzt, ach Quatsch, und jetzt, nein. Und dann habe ich mich beim Ordnungsservice, den habe ich dann im Internet entdeckt, beworben und hatte damals gedacht, ja, da kannst du dich ja schön anstellen lassen, da machst du entweder nebenbei, also noch so einen Zweitjob beim Ordnungsservice oder du kündigst halt beim Steuerberater und machst dann diesen Ordnungsservice. Und ich bin dann mit der Inhaberin, das ist, also der Ordnungsservice ist ein Portal, bei dem mehrere, also um die 20 bis 30 Ordnungsexperten aus ganz Deutschland, also wie Netzwerk so drin sind. Und jeder ist aber von denen selbstständig. Und ich habe halt bis dato, als ich mich beworben hatte, gedacht, ich bin halt einfach angestellt. Und dann hatte mir aber die Inhaberin, die Carola Böhmig, also es wird jetzt von euch wahrscheinlich niemandem was sagen, aber die ist halt unter den Ordnungsexperten auf jeden Fall sehr bekannt, mir dann gesagt, nee, du musst dich selbstständig machen. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach, also ohne dass ich wusste, was irgendwie dahinter steckt mit Gewerbe anmelden, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, dann die Steuersätze alle kennenlernen mit Gewerbe- und Umsatzsteuer und alles möglich. Also du musst dir eigentlich echt, es gibt ja auch diese Businesspläne, die man hat für den Gründungszuschuss. Das habe ich später auch noch beantragt. Also du musst dir schon eigentlich viel Gedanken machen, aber ich habe tatsächlich einfach erstmal gemacht, bin dann rein in dieses ganze Gewerbe-Selbstständigkeitsthema gerutscht und habe am Anfang, also ich habe dann auch noch mit einer Freundin telefoniert und habe der das so erzählt. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, ja, ich mache das jetzt erstmal so nebenberuflich. Ich habe natürlich auch, also meine Steuerberaterin, also meine Chefin gefragt, ob das okay ist. Das muss man ja auch immer abklären, wenn man einen Zweitjob hat. Und dann sagt sie, ja, alles gut, das können Sie gerne nebenberuflich machen. Und dann hat sie mir halt sogar auch noch geholfen bei diesem Selbstständigkeitsthema, weil ich mich da kaum mit auskannte. Ich habe dann später noch eine Weiterbildung gemacht, die lief auch über den Ordnungsservice. Und da ging es auch um dieses Thema mit Gewerbeanmeldung und so weiter. Also das hätte man eigentlich noch davor machen müssen, die Weiterbildung, aber ich habe trotzdem super viel dadurch gelernt. Und da hatte ich dann eigentlich auch so die Basics für diesen ganzen, also für dieses ganze Selbstständigkeitsthema, dass ich mich dann auch sicher gefühlt habe, so mit diesen steuerlichen und gesetzlichen Richtlinien. Das sind ja immer so viele Sachen, das weiß man ja gar nicht so aus dem Kopf, wenn man das nicht irgendwie mal sich ja genau informiert oder ein Seminar besucht oder irgendwie ja jemanden kennt, der vielleicht auch selbstständig ist. Und dann war es so, dass ich am 1.3.2021, es ist jetzt echt schon über 4 Jahre her, also ich finde das immer so krass, wenn ich davon erzähle, weil ich denke, wow, das ist einfach so eine lange Zeit. Und da habe ich dann mein Gewerbe angemeldet und hatte am 15.3., also wirklich 2,5 Wochen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, ich war einfach, ich hatte nicht meine Homepage, ne? Ich hatte, glaube ich, fast 2 Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, keine Homepage oder ein Jahr. Also auch keine Visitenkarten, ich hatte gar nichts, weil ich einfach so dachte, ja, ich will erst mal gucken, wie das anläuft, bevor ich jetzt, das habe ich nämlich auch schon bei ganz vielen gesehen, dass die sich extrem viel Gedanken machen, dann super viel Geld investieren in Homepage, Visitenkarten, Betriebskleidung und so weiter und dann läuft es nachher nicht. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu blöd. Also ich will jetzt erst mal auf diesem Portal, da muss ich halt einen monatlichen Beitrag zahlen, dass ich da halt sichtbar bin und dadurch, dass es das Portal halt schon über 20 Jahre gibt, hatte ich eine extrem gute Sichtbarkeit. Also dagegen kommt auch eine Homepage nicht an. Und dann hat das so gereicht. Als Kanal hatte ich halt meine Telefonnummer und ich hatte auch keine betriebliche E-Mail-Adresse. Also ich hatte einfach irgendeine allgemeine private Mail-Adresse genommen. Und dann kamen halt die Kunden immer so wirklich reingeplätschert. Also ich hatte auch die Kunden, die ich ganz am Anfang hatte, dann länger unterstützt. Also man sagt ja auch, Ordnung ist ein Prozess. Das ist halt nicht so, dass man sagt, ja, ich habe jetzt einmal Ordnung geschaffen und muss dann nie wieder aufräumen, sondern es ist natürlich so, dass man dann auch regelmäßig da Unterstützung benötigt. Und so war es dann auch. Ich habe dann die erste Kundin gehabt, die ist über den Ordnungsservice auf mich zugekommen. Die zweite Kundin habe ich von Carola Böhmig bekommen, weil die das halt so lange schon macht, dass die komplett ja, überladen ist mit Kunden, die kann auch keine Neukunden mehr annehmen, weil die halt so gut von ihren Bestandskunden da leben und auch ja beschäftigt ist. Und dann hatte sie mir teilweise Kunden auch übermittelt. Und das sind auch Kunden, die ich bis heute teilweise noch unterstütze oder mit denen ich dann auch noch in Kontakt bin. Und das ist echt, also Wahnsinn, wie lange dann so eine Kundenbeziehung auch ist. Also nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern das zieht sich eigentlich, also ist eigentlich wie, ja, wenn man ein Kind hat, sage ich jetzt mal ganz blöd, da hat man ja auch irgendwie immer eine Bindung oder eine Beziehung und so ist das mit einem Kunden auch so ein bisschen. Also, dass man dann auch sagt, es ist immer irgendwie, auch wenn ich den nicht unterstütze, ist er immer irgendwie da und fragt vielleicht mal nach, ruft mal an oder schreibt eine E-Mail, was auch immer und man ist irgendwie so in Verbindung. Das finde ich auch immer ganz schön, weil ich interessiere mich ja auch für die Kunden. Also ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, ja, hier, ich habe jetzt mein Geld auf dem Konto, bis dann, ne? Sondern mich interessiert das ja, sonst würde ich das ja auch gar nicht alles machen. Und ja, ich habe dann mit Privatpersonen angefangen und dann bin ich langsam in den B2B-Bereich gegangen und dann wiederum habe ich aber im B2B-Bereich gemerkt, dass es so viele unterschiedliche Branchen waren, die ich unterstützt habe. Und mich hat das regelrecht, ich will nicht sagen überfordert, aber mich hat das schon sehr gefordert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist jetzt ein Restaurantbesitzer, da ist ein Autohaus, da ist ein Zimmerer. Also ich hatte wirklich aus so vielen unterschiedlichen Branchen Kunden, dass ich gemerkt habe, okay, die sind ja komplett unterschiedlich aufgestellt von den Programmen, von den Workflows, von den Bedürfnissen. Also klar kann man sagen, B2B, die wollen mehr Umsatz machen, die wollen Zeit sparen. Ja, das ist so generische Scheiße, aber was wollen die wirklich? Also ich wollte meinen Kunden auch irgendwie mal so mehr kennenlernen und wirklich mal wissen, was ist denn für meinen Kunden sein Problem? Was sind seine Ängste? Was sind seine Wünsche? Was hält ihn nachts wach? Oder worüber freut er sich? Was ist ein Erfolgserlebnis für ihn? Und das kann ich nicht alles von diesen ganzen Branchen wissen. Das ist ja unmöglich. Also man sagt ja auch immer, stell dich nischig auf. Und dann hat sich im Mai 2022, also im Prinzip ein knappes Jahr nach meiner Selbstständigkeit, eine Landwirtin bei mir gemeldet. Da war ich übrigens auch schon fast in der Vollzeitselbstständigkeit. Also ich bin Mitte 2022 in die Vollzeitselbstständigkeit gegangen, habe die Stunden beim Steuerberater auch immer mehr reduziert, weil ich gemerkt habe, es passt halt einfach, also finanziell und zeitlich nicht mehr parallel. Und dann hatte ich eine Zeit lang noch so einen 450-Euro-Job, aber das waren, glaube ich, auch nur 2, 3 Monate. Und dann habe ich auch in der Probezeit gekündigt, weil das einfach auch nicht gematcht hat. Also ich habe dann einfach gemerkt, ich bin absolut bereit für die Vollzeit-Selbstständigkeit und habe es dann ja auch ja relativ schnell gemacht. Habe dann auch noch den Gründungszuschuss bekommen und dann war alles gut. Also das hat super funktioniert. Genau, und dann hat sich im Mai 2022 die Landwirtin bei mir gemeldet. Und mit der bin ich auch heute natürlich noch sehr dicke. Mit der habe ich sogar vor ein paar Tagen noch geschrieben. Und wir verstehen uns einfach gut. Also wir sind da auf einer Wellenlänge und ich unterstütze sie wahnsinnig gerne. Sie ist auch Teil von meiner Community, also von der Digital Durchstarten Community. Und sie hat mir damals, also als ich dann bei ihr war, wirklich auch vieles von der Landwirtschaft und von den Dokumenten so erzählt und ich habe dann, als ich bei ihr war, also wir hatten einen Vertrag und ich war ein Jahr lang, ich glaube 6 Stunden im Monat bei ihr, also wir haben schon eine sehr intensive Zusammenarbeit auch gehabt und ich habe dann gemerkt, dass ich unheimlich wissbegierig bezüglich der Landwirtschaft bin und dass mich das unheimlich, also berührt ist jetzt vielleicht schon wieder so ein bisschen ein Schritt zu weit, aber also mich hat es zum einen interessiert. Und zum anderen war es aber auch so, dass das mich emotional irgendwie so ein bisschen was mit mir gemacht hat, was sie da so alles erzählt hat. Also gar nicht, weil sie jetzt irgendwie eine wegen ihrer Geschichte, sondern also es ging jetzt gar nicht um sie privat, sondern allgemein um dieses Thema Landwirtschaft, wie das in der Gesellschaft dasteht und so weiter, was man halt so als Landwirt für Probleme hat und so weiter. Und das fand ich unfassbar spannend. Und dann habe ich gesagt, wow, ich bin jetzt schon, also ich habe mir dann sehr viel dazu aufgeschrieben. Ich habe mich stark in dieses Thema eingearbeitet. Und ich habe dann gesagt, boah, ich will, also das habe ich in dem Moment für mich beschlossen, dass ich mich auf Landwirte spezialisieren will. Ich hatte aber irgendwie noch Angst, das öffentlich zu kommunizieren. Das habe ich dann erst ein Jahr später gemacht, also im Mai 2023. Und da hatte ich tatsächlich, weil ich innerlich diese Ausrichtung hatte, also man sagt ja auch immer so, das, was an Energie rausgeht oder was du ausstrahlst, kommt auf dich zu, sind schon mehrere Landwirte auf mich zugekommen, weil halt die Landwirtin auch mich bei anderen Landwirten empfohlen hat. Und dann fing das auch an, dass ich dann Kontakt zu den Kammern aufgenommen habe, also zu den Landwirtschaftskammern. Und dann war das aber nachher so ein starker Kehrschluss, was ich jetzt nach über 2 Jahren Spezialisierung merke, dass dann viele auf mich zukommen. Also, dass ich gar nicht so viel Werbung machen muss. Also, natürlich bin ich auf Podcast, Newsletter und Instagram und Homepage, das sind so meine 4 Hauptkanäle, da bin ich sehr aktiv, was ja auch gut ist. Aber ich habe nicht diesen Status in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt meinen Kunden hinterherrennen oder ich muss jetzt ständig irgendwen anrufen und fragen, ob er nochmal nachbucht oder so ein Quatsch, sondern die Kunden kommen auf mich zu, weil einfach der Bedarf so stark ist, dass die Kunden sich bei mir melden und ich natürlich auch das vom Typ nicht bin, dass ich irgendwo vor der Tür stehe oder irgendwo anrufe und sage, hey, hier, du brauchst mich, buch mich mal und so ein Quatsch, sondern ich bin vom Typ jemand, der sagt, ich habe ein Grundvertrauen in den Menschen. Es ist auch bei mir in Freundschaften so, dass ich ein Grundvertrauen einfach habe und sage, die Person wird sich bei mir melden, wenn sie mich braucht. Und so ist es halt auch bei vielen Kunden. Es gibt natürlich auch in der Landwirtschaft Kunden, mit denen ich nicht die beste Erfahrung gemacht habe. Das gehört aber auch natürlich dazu, weil das hatte ich bei Privatpersonen auch, weil man kann nicht mit jedem passen und matchen, aber das ist auch völlig okay. Dann gibt es für die Person aber eine Kollegin, bei der ich sage, ach, die kann dich da auf jeden Fall unterstützen. Also es gibt immer eine Lösung für den Kunden. Und das ist so die, ja, ich sag mal Geschichte, um das mal gerade so rund zu machen, warum ich mich selbstständig gemacht habe, also wie der Weg dahin war und aber auch, warum ich mich auf Landwirte spezialisiert habe. Ich muss auch sagen, dass ich merke, dass ich einfach mit den Landwirten die gleichen Werte habe. Also ich bin auch jemand, der sehr viel Wert auf Ehrlichkeit legt, der auch ein leistungsorientierter Mensch ist, also der sehr so nach Leistung geht, obwohl das natürlich nicht immer gut ist, das weiß ich auch. Also ich bin auch so ein kleiner Perfektionist. Ich bin jemand, der auch viel Wert auf Ehrlichkeit legt. Das finde ich in der Zusammenarbeit so wichtig, einfach diese Ehrlichkeit und Offenheit. Und dass man halt auch einfach sagt, genau, ich kann mich auf die Person verlassen. Und dass man auch ja pragmatisch miteinander zusammenarbeiten kann. Also, dass man nicht irgendwie um heißen Brei herumredet. Also Landwirte sind für mich auch ganz stark Klartextmenschen und nicht irgendwelche Rumgelabere, wie vielleicht jetzt ein, ja, ich sag mal, ein Lehrer oder irgendwer, die dann irgendwie zu viel um heißen Brei, oder Politiker, ne, klassisches Beispiel, die so um heißen Brei herumreden, sondern die einfach sagen, hey, sag mir jetzt mal, was soll ich machen, was soll ich tun, wie ist der Stand und so weiter. Und das mag ich. Also ich mag das so zu anderen zu sein, ich mag das aber auch, wenn ein Kunde so zu mir ist, weil ich viel besser mit dem zusammenarbeiten kann. Ich hatte so viele Kunden, die einfach immer, ja, auch teilweise natürlich nicht wussten, was sie wollten. Es gibt es, wie gesagt, natürlich auch in der Landwirtschaft auch. Also da sind ja nicht alle gleich von den Charaktereigenschaften, aber es gibt viele Überschneidungen. Und das sind halt einfach so Charaktereigenschaften, die ich persönlich als sehr angenehm und sympathisch empfinde und wo ich sage, mit denen kann ich super zusammenarbeiten. Das passt für mich einfach. Okay, ich würde mal sagen, also ich könnte jetzt noch viel länger erzählen. Ich habe gerade immer schon so ein bisschen hier auf die Uhr geguckt und gedacht, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen zum Ende kommen, weil ich schweife dann schon sehr stark aus, aber ich wollte das jetzt einfach auch noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, dass du mal so den Weg von mir kennst und mal weißt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich selbstständig zu machen, aber auch, wieso überhaupt Landwirte. Das ist auch eine Frage, die wird mir sehr oft gestellt. Gut, dann hoffe ich, dir hat die Podcast-Folge gefallen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du hast dich soweit für deinen Jahresabschluss vorbereitet. Das ist ja jetzt nur noch eine Woche hin, also wirklich nicht mehr lang. Und dann hören wir uns nächste Woche. Mach's gut!